Ja, ich möchte euch also grüßen, auch mit einem Wort Gottes. Es steht in Philipperbrief, Kapitel 2, von Vers 1 bis 11. Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Bei mir ist es also überschrieben, Leben in der Gemeinschaft mit Christus. Es ist also eine Anleitung, wie der Paulus uns ja, ermutigt, auch mit dem Herrn Christus, Jesus Christus zu leben. Also, wie geschieht es? Und dann schreibt er uns ein paar Worte. Durch den Geist Gottes ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist ärztliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Willen, Ehre willen, sondern in Demut achte einer der anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Herr, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern enttäuschte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Menschen erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Ja. Warum habe ich also diesen Text gewählt? Kann ich auch euch nicht sagen. Aber der Herr hat mir also mal darauf aufmerksam gemacht, über mein eigenes Leben. Wie führe ich mein Leben? Führe ich mein Leben nach dem Willen Gottes? Oder führe ich mein Leben als selbstständiger Mensch, was man lernt in dieser Welt, dass man also wirklich also Selbstbestimmung, kennt ihr das? Vielleicht habt ihr also auch in der Arbeitswelt auch mal also auch davon was gehört. Man muss also schlagkräftig sein, man muss also wirklich etwas können. Aber wie macht man das? Ja, nach eigenen Kräften oder ja, so wie wir im Korintherbrief gelesen haben, so wie der 1 gelesen hat, wenn ich schwach bin, dann bist du stark. Ja, was halte ich von mir selbst? Das ist also eine gute Frage und das ist also eigentlich nicht sehr modern, was ich euch sagen werde. Vielleicht einigen von euch werden sich also mal ärgern. Aber was sagt der Herr? Ja, also Leben in der Gemeinschaft mit Christus, also eine neue Lebensgestaltung. Ja, als neuer Mensch, als neuer geborener Mensch sind wir auch aufgefordert, also eine neue Lebensgestaltung also mal also zu haben. Und der Paulus also ermutigt auch die Philipper auch darin. Ja. Der Graf von Zinzendorf vor 250 Jahren hat er gesagt, im Jahr 1747, wir müssen immer vom Kreuz reden, auch wenn die anderen spöttisch lachen müssen. Ja. Man erkennt uns schon an unserer Sprache, auch wenn es dem anderen nicht mehr bedeutet. Also nicht nur reden, also verstehe ich das, sondern als Leben auch. Wir können auch mal reden, ohne zu sprechen. Ja, unsere Lebens, Inhalt, wie wir also uns vorstellen, spricht auch von sich selbst. Ja. Aber wir müssen an dieser Stelle ganz deutlich sagen, nein, für uns ist das Kreuz Jesus der springende Punkt unseres christlichen Glaubens. Damit steht unser Lebensinhalt am Kreuz Jesu Christi. Ja. Die Gemeinde Gottes am 1. spricht der Paulus, ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Was heißt das? Bin ich korrekturfähig? Lass ich mir was sagen? Ich bei euch Trost der Liebe. Bin ich durchgedrungen durch die Liebe Christi oder ermuntert durch die Liebe Christi? Ist bei euch Gemeinschaft des Geistes? Habe ich Gemeinschaft mit Gott durch seinen Geist? Pflege ich diese Gemeinschaft? Das geht also in dem Innersten des Menschen, also was der Paulus also spricht. Es geht nicht nur um das Äußere, sondern erstmal das Innere. Der Mensch muss erweckt werden zuerst, bevor also anderen erweckt werden. Wenn ich nicht erweckt bin, dann wird er wahrscheinlich wirkungslos sein. Ist bei euch ärztliche Liebe? Ist die Liebe Gottes in mir übergegangen? Habe ich also die Liebe Gottes also in mir wirken lassen? Diese ganze Liebe, die er für mich hat? Ja. Oder ist bei euch Barmherzigkeit? Was heißt das? Habe ich Verständnis und ein Herz für meinen Nächsten? Ja. Stelle ich mich zurück und versuche mal, meine Nächsten oder meine Nachbarn oder meine Nebenbruder oder Schwester verstanden. Aber wenn alles vorhanden ist, dann ist das wunderbar. Das ist fast wie Paradies auf dieser Erde, oder? Ja, haben wir eines Sinnes? Sind wir eins? Haben wir die gleiche Liebe für Gott und füreinander? Fürsorge? Sind wir einmütig? Sind wir einträchtig? Tja, so eine wunderbare Gemeinde. Da gibt es vieles, ne? Viele in dieser Welt. Ja, aber warum spricht der Paulus das an? Weil wahrscheinlich also ein Mangel da war. Sonst hätte das also man also wirklich nicht angesprochen. Nicht, dass die Philipper also wirklich also man also unmöglich waren. Wir haben immer was zu lernen. Also auch wenn man also so lange im Glauben leben, das hat also damit nichts zu tun. Und nach einem Jahr, nach 40 Jahren, nach 50 Jahren Glaubensleben haben wir immer was zu tun. Bis zum Schluss. Ja, und bei den Philipper wahrscheinlich auch. Paulus hat trotzdem also ein Herz für die Geschwister, dass er sie so anspricht, dass er sie ermutigt, also mal also wirklich also sich also vor dem Herrn also in Fragen zu stellen. Ja. Sich in Fragen stellen, das ist auch nicht modern. Das ist unangenehm manchmal, dass man also wirklich also einen Stift, ein Blatt Papier, einen Stift nimmt und dann schreiben, was stimmt nicht mit mir. Das muss ich öfters machen. Das ist manchmal schwierig. Man muss also wirklich ehrlich, nicht nur mit sich selbst, sondern mit dem Herrn. Und dann wirklich, also man hat also wirklich also Punkt für Punkt, also mal also aufarbeiten, was wirklich also was fehlt. Ja, aber Paulus freut sich ordentlich, wenn Christen so zusammen leben. Was muss das für eine schöne Sache, in einer solchen Gemeinschaft oder Gemeinde zu leben? Aber wenn ich eine Rede von Gemeinde, es muss erstmal also dem eigenen Mensch also erstmal so betrachtet werden. Aber das kann auch die Familie sein. Es kann auch die Gemeinde sein. Also das heißt, also, wenn Paulus spricht von Gemeinde, ich verstehe das also nicht nur als Gemeinde, so wie hier, also in Baptistengemeinde, freie Baptistengemeinde oder Brudergemeinde da oder da, sondern als der Mensch selbst in seiner Gemeinschaft mit dem Nächsten, mit deinen Kindern, mit deiner Frau, mit deinen Eltern, mit deinen Enkelkindern, für die, die ein bisschen älter sind. Ja, aber ist es immer so? Dem Paulus gibt uns also mal also hier also Punkte, die wir also mal also vielleicht betrachten können, was uns hindert, dass wir diesen Paradies auf die Erde haben. Was ist dann hier angesprochen? Das sind Hindernisse, dass die eigentliche Gesinnung in der Gemeinde Jesu eigen sein sollte, nicht mehr oder nicht immer Ausdruck findet. Ja. Die Hindernisse, die heißen, also mal lesen wir, ne? Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achtet einer der anderen höher als sich selbst. Ja. Also nicht zum eigenen Nutzen leben wir. Oder Eitelkeit. Ich bin was. Ich habe studiert. Ich bin etwas Besseres. Was hat Paulus gesagt? Ja, ich erachte das als, ja, als gut. Es nutzt mir nichts. Ja. Die Beziehung zu meinem Herrn ist etwas anderes geprägt. Ja. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den anderen, jeder von euch. Das ist also eine Forderung, ja, die eigentlich unserem menschlichen Wesen nicht entspricht. Warum? Weil unserem Ego so groß ist, dass er uns hindert, das zu praktizieren. Ja. Denk nicht, dass ich also mal also ich ausgeschlossen bin. Ne? Aber dem Ego, das ist also wirklich also fast wie eine Krankheit, die uns also wirklich also das Leben schwer tut als Christ. Ja. Seine Forderung. Aber ja, zum Beispiel, also Beispiele, für mich zum Beispiel, also kann der Predigter auch für euch langweilig sein, ich weiß es nicht. Oder vielleicht, es nervt mich, dass du so sprichst. Das ist unmöglich. Aber für einen anderen kann also wirklich also eine, weiß ich nicht, eine Erweckung oder eine Erleuchtung sein. Oder kann also auch eine Bibelstunde für einen langweilig sein. Das habe ich schon also x-mal schon erlebt und gemacht. Und für den anderen ganz frisch, ganz neu. Das war aber schön. Denke ich. Oder ein Gemeindeanlass sei mir völlig unnötig sein. Weil ich selbst wieder Zeit oder Interesse habe. Aber für den anderen, ja, das kann auch zum Glauben führen. Also wenn wir an den anderen denken, dann können wir also zurückstecken, ja, und dann wirklich also sehen, was der anderen dient in seinem Glaubensleben. Klar, wenn wir immer für alle Milch geben würden, dann würden die älteren Geschwister sagen, ja, es ist gut, aber manchmal brauchen wir Festkost. Man muss wieder vielleicht ausgeglichen sein. Und der andere, der also wirklich also nur Milch braucht, dann sagt er so fest, Gott, verstehe ich nicht. Das ist zu schwer für mich. Also das heißt, es muss für alle etwas sein. Ja, dass wir also mal also wirklich also an dem anderen denken. Dass wir also wirklich nicht uns wirklich also schwer tun, wenn das, was uns nicht gefällt. In der Gemeinde, aber das kann also auch in der Familie sein. was man, also man hat auch was vorbereitet für die Kinder. Ist für Erwachsene vielleicht auch nicht so ab und zu, also nicht so erfreulich oder erbauen. Aber dem Achtung, dem anderen, die höheren Achtung an dem Nächsten, ist nicht auf Leistungen des Einzelnen bezogen. Sondern es handelt sich um eine Wertschätzung des anderen und seine Fähigkeit. Die Wertschätzung meiner Nächsten. Wenn ich die Wertschätzung für meine Nächsten habe, dann sehe ich mich also zurück. Dann habe ich keine Zeit, also auch für mich selbst, also mich anzuschauen. Ja. Aber das ist unabhängig von seiner Fähigkeit, von seiner Herkunft, wie lange er gläubig ist oder nicht, ist eigentlich egal. Aber das ist darin begründet, dass es ein Kind Gottes ist. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Ob ich aus Amerika komme, oder aus Frankreich, oder aus Brasilien, aus Franken, aus Oberfranken, oder Mittelfranken, oder Unterfranken, ist eigentlich egal. Ob ich gut Deutsch spricht oder nicht, wenn man sich versteht, der Herr weiß es, was wir nötig haben. Und dieses Miteinanderleben, das ist also etwas, was man lang braucht, also zu lernen. Das kann man auch mit der Muttermilch, wenn man also gläubige Eltern hat, dass wir also mal hineingeimpft wird. Ich weiß es nicht, das habe ich nicht erlebt. Aber das kann ein ganzes Leben, das ist ein Lernprozess. Das ist immer wieder, wird immer besser, zumindest hoffen wir. Ja, der Herr hilft uns. Ja. Achte ich dem anderen in Demut höher als mich selbst oder messe ich mich im Kämpfe oder um meinen Platz, die mir nicht nötig, die nötige Anerkennung einbringt? Ich würde das gerne tun, aber das tut sie oder das tut der Herr. Da muss ich zurück und ich bin neidisch auf die, die die Aufgaben ausführen, die ich selber gerne tun möchte. Das ist auch wirklich typisch menschlich. Ne? Die Arbeit ist auch manchmal so, dass man sich also wirklich da zurückstecken müssen. Aber in der Arbeitswelt ist es, die Regeln sind ganz klar. Da ist ein Chef und da gibt er also die Marschrichtung. Und wenn der nicht folgt, dann muss er gehen. Aber ein christliches Leben ist das was anderes. Der andere versucht mal zu verstehen, was er seine nächste Gutes wirklich tun kann. Was ihn etwas nach vorne bringt, dass er wirklich, ob das 40 Jahre im Glauben oder gerade neu geboren ist, oder ist es eigentlich egal. Dass man also wirklich also unsere Gedanken auf uns weg haben und Gedanken auf die Nachfolger Jesu. Ja. Paulus sagt in den Galatern, Galater 5, 26, wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen voreinander groß tun und damit gegenseitig herausfordern oder einander beneiden. Wenn der eine mehr tun kann, Gott sei Dank. Aber wir sollen uns ja auch nicht also wirklich nach vorne stellen und sagen, ich kann es, ich kann es besser. Sondern der Herr schenkt uns Demut dafür, dass wir wirklich alles weitergeben können. Ja, mit dem Verständnis für den Nächsten. kann ich dem anderen achtungshohe Höhe achten, auch wenn er scheinbar begabter ist als ich? Oder habe ich Neid oder Eifersucht? Das ist aber der erste Teil des Botschaft des Paulus an die Philipper. Der Paulus hat wirklich so lieb gesagt, dass er wirklich also mal also in den zweiten Teil ein Vorbild gibt. Aber kein menschliches Vorbild, sondern direkt Jesus Christus. Der hat sich nicht als Vorbild für die Gemeinde gestellt, obwohl er der Gemeindegründer ist. Ich bin der Gemeindegründer, ich kann alles, ich weiß, wie das geht. Ich kann euch führen. Nein. Der Paulus bringt immer zum Punkt. In den ganzen Botschaften, die wir in der Schrift lesen, muss immer Jesus Christus der Mittelpunkt sein. Nicht ein Mensch, sondern Jesus Christus. Weil wenn wir uns messen würden mit Jesus Christus, dann würde ich sagen, also ich muss kriechen, also unter dem Stuhl da. Da kann ich also mal also wirklich also mal also nicht halten. Aber trotzdem, das ist unser Ziel, dass Jesus Christus wirklich die Gemeinschaft in unserem Leben hat, dass wir also wirklich da als Vorbild haben. Also Paulus bringt alles zum Punkt. Für alle nötige Ermutigen, die also die Philipper brauchen, meinte er, ja, er macht Jesus als Vorbild aufmerksam an die Philipper, an dem sie sich orientieren können. Und ich glaube, das ist auch für uns auch unsere Orientierung. Wir haben keine andere Orientierung. Wir kennen natürlich gute Beispiele auch von Menschen, die also wirklich Gott gefolgt haben. Aber das Wichtigste, dass wir uns orientieren an Jesus Christus. Jesus Christus ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Jesus Christus gibt uns alles, was wir nötig haben. Jesus Christus gibt uns Gnade. Für alles, was wir nötig haben. Wie wir uns verhalten in der Ehe, in der Familie, mit den Kindern, Enkelkindern, Eltern, in der Gemeinde, in der Arbeit, in der Welt. Jesus Christus ist unser Vorbild. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das fängt er so an, der Paulus, wenn er spricht zu den Philipper, sei so unter euch gesinnt. Ja. Es ist ganz klar, wenn wir also alle dem gleichen Ziel haben, dann ist es einfacher, also natürlich also mal also gemeinsam zu gehen. Wenn der eine, der hat ein Ziel, also diesem Mensch zu folgen, oder dieser Mensch zu folgen, oder der anderen dieser Mensch zu folgen, das ist mein Vorbild. Der kann gut predigen, das ist also wirklich, was er sagt, das ist wunderbar. Das ist so wie also mal ein Zug, wenn es so verschiedene Weichen, dann kann er den Einzug da in die Richtung gehen, der andere da, der andere da und der andere da und dann haben wir also alles verfehlt. Und deshalb sagt er, seid so unter euch gesinnt. In Christus Jesus. Es ist vielleicht für einen Mensch, der so wirklich am Suchen ist, also nur einseitig so klein, nur Jesus Christus, nichts anderes. Das ist für einen Mensch, der so wirklich also noch nicht so weit ist, das kann auch wirklich etwas ja, einseitig sein. Aber haben wir andere Möglichkeit, als nur Jesus zu folgen? Wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Also die Gemeinschaft muss gepflegt werden. Also die Gemeinschaft mit Christus, wie funktioniert das aus? Wenn ich eine Gemeinschaft mit meiner Ehefrau habe, dann müssen wir miteinander reden. Wir leben miteinander. Wir am gemeinsamen, also mal so Aufgaben. Wir haben viel zu tun zusammen. Und wenn ich Gemeinschaft mit Christus habe, ist dasselbe. Dann muss ich das pflegen. Wenn ich das nicht pflege, dann wird mit Sicherheit schwierig. Aber das Vorbild Jesus, so wie also der Paulus uns beschreibt, nochmal, also sein Verhalten, das Verhalten von Jesus in dieser Welt, eine demütige Haltung, dass er sein Kreuz auf sich genommen hat, ohne was zu sagen. Matthäus 16, 24 können wir lesen. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Ja, sein Kreuz auf sich nehmen. Jesus ist also die Messlatte für unser Leben als Christ. Das ist vielleicht sehr hoch, weil Jesus Christus Gottes Sohn ist. Aber haben wir also wirklich also die Möglichkeit, diese Messlatte runterzuschrauben? Sind wir erlaubt, sowas zu machen? Ja. Können wir das widersprechen? Warum sagt er immer wieder, also es ist nicht das erste Mal, dass er wirklich also dieses Vorbild Jesus Christus also mal also anspricht? Weil es gibt keinen anderen. Wenn wir einen Namen Christ haben, dann tragen wir seinen Namen. So wie meine Kinder, die tragen meinen Namen. Ja. Das heißt, die gehören also zur Familie. Und wenn ich Christ, den Namen Christ trage, dann gehöre ich zu ihm, seine Familie. Das ist klar. Aber die Messlatte, die also Jesus, Paulus also gezeigt hat durch Jesus, ja, wie er Jesus uns vorgelebt hat, das ist nicht Theorie, das ist keine große Theologie, das ist Praxis. Und das ist immer schwieriger, die Praxis zu leben, als die Theorie zu wissen. Ich kann viel wissen von der Bibel, aber wenn ich das nicht lebt, dann ist das Lehren worden, die ja so wirklich aneinander vorbeigeht. An mich vorbei. Ist hohl. Das ist also auch so wie in der Arbeit, ne? Wenn jemand also über etwas redet, wo er keine Ahnung hat. Da gibt es. Kenne ich genug. Leute. Und sie reden. Und der 40 Jahre Berufserfahrung sagt, ja, du kannst langs reden. Ne? Ja, Theorie und nicht Praxis. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht daran fest, so wie Gott zu sein, als Mensch. Können wir uns das wirklich also mal so wortwörtlich also so vorstellen? Gott ist Mensch geworden. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Einem Sklaven, der tut, was sein Herr möchte. Oder muss er. Zwangsweise. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Obwohl er Gott ist. Und in Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechen, Tod am Kreuz. Ja, das ist schwer, das also auch zu verstehen, also in mein eigenes Leben, Praxis. Wie kann ich das also mal also anwenden? was Jesus gelebt hat. Aber Jesus verwirklicht das Prinzip in sein Leben, dem anderen höher achten als sich selbst. Der hat alles aufgegeben, was er hatte, alles, bis zu seinem Leben als Mensch, dass wir leben dürfen. Er hat nicht danach gefragt, was ihm dienen würde, sondern er hat gedient, was ihm gut täte und so weiter. Hat er nicht danach gefragt. Und er hat also danach gefragt, was für uns wichtig ist, was uns gut tut. Das ist die gute Botschaft. Der ist gekommen, dass wir gut haben. Ich bin da, dass wir gut haben. Ich bin in meiner Familie als Ehemann bzw. als Ehefrau da, dass wir gut haben. Ich bin ein Sohn oder Tochter für meine Eltern da, dass sie gut haben. Dass ihr der Nächsten wirklich spürt, was der Herr Jesus Christus in uns hineingelegt hat. Ja. Daran war Jesus bereit, in die Welt zu kommen, in einem Stall, in einer Krippe, geboren von einer armen Frau, beachtet von wenigen, und seine Eltern müssen mit ihm fliehen, weil er schon hätte getötet werden sollte. Alles bekannt, Wiederholung. Aber können wir das vergessen? Vielleicht manchmal, also auch mal, also im Jahr ist das vielleicht also gut, also sich zu erinnern, wie das mit Jesus war. Der hätte vielleicht auch in ein Könighaus auch mal eingeboren werden können. Nein. Und Jesus verzichtete auf das Recht, das ihm zugestanden wäre. Ja. Der hat also diese Knechtgestalt angenommen. Ja, ich weiß, also Knechtgestalt, Knecht sein, das ist also nicht sehr erstrebenswert. Wer will Knecht sein? Knecht sein heißt nicht, dass wir also mal also wirklich kriechen. Ne? Aber das ist also mal also, dass man wirklich also gerne tut. Dass wir also mal also wirklich also da von einem anderen Geist also mal also geprägt werden und dass wir wirklich für unseren Herrn, also für meine Ehefrau, für meinen Ehemann, für meine Gemeinde, dass ich tue das gerne. Ich mache das gerne. Es ist ein Lernprozess, ja, bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Er war der allerverachteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nicht geachtet. Jesus 53,3. Also ich habe mir also überlegt, also mal also, wenn man als Christ lebt in dieser Welt, wenn man da wirklich das ernst nimmt und das praktiziert, was Jesus Christus in uns hineinlegt, erleben wir auch manchmal auch diese Verachtung, diese, ja, ich sage mit meinen Worten, man hat mir gesagt, ich sage blem, blem, ne? Ihr seid wirklich also mal also nicht mehr beiseite. Das ist nicht modern, das ist unangenehm. Ihr seid also Sektiere, ihr seid also was weiß ich, also alles, was man sich vorstellen kann. Ja, der allerverachteste und unwerteste, volle Schmerzen und Krankheit. Wenn ich also mal also denken an den Bruder Ibrahim, was er erlebt hat, wenn ihr also seine Geschichte kennt, was er wirklich also zu leiden hatten. Und nach seinem Gefängnisaufenthalt, dann geht er wieder weiter zum Konvertiten und wird überfallen halbtot auf dem Straßenrand gelassen. Und eine gute Samariter holt ihn ab und ihn sein Leben rettet. Ja, ich weiß nicht, was er über die große Theologie denkt. Ich denke schon nicht, dass er viele große Theologie studiert hat. Aber der hat mindestens also die Theologie des Herzens. Dass er die Liebe für seine Nächsten hat, dass er wirklich die ermutigt. So wie der Paulus das gemacht hat mit dem Philippe. Ist weggegangen. Er hat Mut auch gehabt, ja. Aber warum hat er das Jesus gemacht? Weil er wollte von unserer Sünde uns erlösen. Ja, das war sein Ziel. Dass wir befreit werden, dass wir freie Menschen sind von allem. Und Jesus sah auf dich. Nicht auf sich selbst, sondern auf dich. Und er ist gekommen da für dich. Aber Jesus wusste ganz genau, was er verlassen hatte. Auch was er versicherte. Denn kurz vor seiner Hinrichtung wendete er sich an Gott, seinem Vater, und sagt in Johannes 17,5: Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Ehrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Der Bruder Ibrahim hätte also mal also natürlich also auch bei den Geschwistern bleiben können. Der hätte diese Reise nicht also unternehmen müssen. Der war nicht verpflichtet. Christoph hat mit Sicherheit ihnen das nicht gesagt. Aber der war also von dem Geist Gottes getrieben, dass er das getan hat. Ja. Starkes Argument, in Jesus Christus uns zu zeigen, wie demütige Gesinnung zu uns Christen passt. Demut, das ist also eine gute Eigenschaft, die sehr selten anzutreffen ist, weil der Mensch also so einen starken Ego hat, dass er wirklich also daran zu kämpfen hat. Wenn meine Ehre angekratzt ist, dann geht's los. Aber der Herr gibt uns auch Hilfe. Ja. Demütig, selbstloses Handeln. Aber wir müssen mit der großen Gnade Gottes rechnen. Wenn wir das nicht tun können, dann kann er das in uns tun. Ja. Aber das ist also mal so. Diese Gesinnung zu haben in Jesus Christus, das ist also ein freiwilliger Entschluss. Jesus war gehorsam, der hat freiwillig den Weg genommen. Und bei uns ist auch genauso so. Wir müssen freiwillig uns entscheiden, welchen Weg wir nehmen. Meine Wille ist gefragt. Ja. Und der Petrus ermutigt uns auch mal also als Christen in diesem Punkt. In 1. Petrus 5, Vers 5 bis 6. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöre für seine Zeit. Seine starkes Programm, die wir nicht ungern hören, aber das gehört zur Botschaft. Ja. An dem Kreuz wird sichtbar, was mein Leben ist. Ja. Was ich bin, ist das eigentlich unwichtig. Der Jesus, der hat als Apostel Fische geholt. Da war Zöllner noch dazwischen, ein Zöllner, einen anderen aber Fischer. Das sind also Menschen, die also wirklich ja, von sich, also glaube ich, nicht so etwas hochgehalten haben. Ja. Weil ein Netz, also mal so im Wasser zu werfen und warten, bis das, die Fischen reinkommt und da wieder ziehen, das ist keine große Kunst, aber man muss wissen, wann wir also mal so fischen müssen. Also tagsüber kommt kein Fisch, also im Netz kann ich euch das sagen. Nur nachts. Ja. Weil die Fischen kommen da mal zusammen nach oben und da kann man die Fischen fangen. Ja, das muss man wissen. Aber große Studium haben sie nicht gemacht. Aber eigentlich, wenn wir erkannt haben, dass wir wirklich arme Versager sind, dann kann der ja also in uns wirken. Nicht von mir, mich allen, sondern jetzt dem Herrn Jesus Christus in mein Leben wirken lassen. Ein sehr gutes Beispiel im Psalm 62, Vers 10. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nicht, so viel ihre sind. Ja. Und so weiter. Hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört, Gott allein ist mächtig. Und du, Herr, bist gnädig, denn du vergiltst einem jeden, wie er es verdient hat. Ja. Es geht nicht um großen Leute, sondern es gibt also und demütige und gehorsame Leute, die der brauchen kann. Ja. Zuletzt möchte ich euch ein kurzes Bericht, also mal also eine Jungen, der also im Ersten Weltkrieg also in Frankreich war, ein Fähnrich Eberhard von Rotkirch. Es wird also dadurch durch sein Leben sichtbar, wie Gott Menschen beruft. In Übermut seine Truppe im Sedan, das ist in Nordfrankreich, gestürmt, da trifft ihm ein Schuss ins Bein. Er liegt im Straßengraben, da fahren sie ihn auf einen holprigen Leiterwagen, vielleicht hat er auch ein Mensch, der ihn geholt hat, also eine, so wie der Bruder Ibrahim, ins Lazarett und dann verheitert das und wird ein Brand und schließlich muss das Bein amputiert werden, grausamen Schmerzen. Ja. Und dieser junge Eberhard von Rotkirch ist so erschüttert, er wollte Förster werden. Also mit einem Bein, das ist ziemlich schwierig. Er hatte so eine Freude an der Natur, durch die Wälder streifen, kann ich auch verstehen. Und die Amputation war so unglücklich, dass er zeitlebens nicht richtig gehen könnte, auch mit einer Prothese. Er hat furchtbare Schmerzen gehabt, er hat gelitten. Warum machst du mich zum Krüppel? Ich kann doch nie mehr durch die Wälder streifen. Der preußische Staat wollte ihn nicht mehr übernehmen. Das war der Dank des Vaterlandes. Ja. Aber schließlich hat er noch eine Bürotätigkeit in der Forstverwaltung in Berlin bekommen. Aber da hat er auf einmal gemerkt, das war Führung Gottes. So kam er zur Neugründung der Berliner CVJM. Dort war der Evangelist Baron von Schlumbach. Der hat gleich zu ihm gesagt, du musst hier eine Leitungsfunktion in der CVJM übernehmen. Ein einbeiniger Mensch. Da hat er gesagt, das kann ich doch nicht arbeiten, die nicht, das kann ich nicht machen. Das erinnert mich also mal so an die Propheten in dem Alten Testament. Kann ich nicht reden, sagte Mose. Ich kann also nicht ein Prophet sein, Jeremia und anderen, vielen anderen. Ich kann nicht. Da hat er gesagt, das kann ich doch nicht. Und der Evangelist von Schlumbach hat zu ihm gesagt, Gott kann immer nur mit Leuten arbeiten, die nicht können. Ja. Er braucht Toren, Versager, nicht können. Dieser Eberhard Rotkirch wurde der gesegneteste Mitarbeiter in Berliner CVJM. Ein Segen für viele. Nur muss nicht Gott uns ein Bein amputieren. Ne? Zumindest hoffe ich nicht. dass da sowas geschieht oder Ähnliches. Aber wenn wir unter dem Kreuz bleiben, was wir gelernt haben, was wir zum Herzen genommen haben, dann kann ich etwas werden. Aber wenn nicht, dann ist mein Leben als Christ irgendwo falsch. Dann habe ich irgendwo etwas verpasst. Ja. Also die Frage stellt sich, Herr, wo darf ich dein Diener, dein Knecht sein, heute mit meinem Leben? Also nicht nur in der Gemeinde, nochmal. In meinem ganzen Leben, meine Familie, mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Eltern, mit meinen Kindern und so weiter. Ich möchte mein Leben nicht aus eitler Ehre, aus Eigennutz, sondern in Demut verbringen und den anderen höher als mich selbst achten. Herr, ich will in deine Lebensordnung hineinwachsen. Das war der Lebensmotto, der Paulus versucht, also mal die Philipper zu bringen. Aber eins müssen wir das nicht vergessen. Gott gibt uns Gnade dafür. Wenn wir auf unserem eigenen Kraft rechnen, dann ist zum Scheiden verurteilt. So wie also der Eberhard von Rotkirch mit einem Bein ein gesegneter Mensch für den Herrn. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther. Amen.